Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. In der heutigen Folge spreche ich über Wege, wie wir die rhythmisch-metrischen Kompetenzen unserer Sängerinnen und Sänger fördern können und welche Dinge lerntheoretisch gut sind, im Hintergrund zu wissen, damit wir eine gute Struktur in unsere musikalischen Methoden bringen und gleichzeitig immer ein ausgewogenes musikalisches Menü zusammenstellen, damit wir alle Sängerinnen und Sänger in gleicher Weise fördern können, auf dem Stand, wo sie eben gerade sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und jetzt geht's los. Ich möchte heute über das Thema rhythmisch-metrische Kompetenzen sprechen und warum diese doch wichtig sind, um gemeinsam zu singen und das Singen gut zu lernen. Ich glaube, der Aspekt rhythmisch-metrische Kompetenzen erhält häufig etwas weniger Aufmerksamkeit in der chorischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, weil wir erstmal denken, naja, die müssen erstmal die Töne treffen. Und irgendwie ist der Rhythmus nicht so wichtig, das geht so en passant. Und tatsächlich können Kinder häufig einfache Rhythmen viel leichter nachsprechen, als sie Tonfolgen sauber und tonsicher nachsingen können. Aber rhythmisch-metrische Kompetenzen bedeutet eben noch viel mehr, als nur einen Rhythmus gut nachsprechen zu können oder nachklatschen zu können oder wie auch immer wir uns da so ein Bild verschaffen, was die Kinder und Jugendlichen eigentlich gerade können. Denn erst wenn wir ein inneres, auch körperliches Empfinden haben für die Länge einer Phrase und für die darunterliegenden Pulsschläge, die großen und die kleinen, dann erst können wir wirklich Atem und Stimme miteinander koordinieren. Dann wissen wir, wie viel müssen wir einatmen, um die ganze Phrase musizieren zu können. Dann können wir uns einschwingen in ein gemeinsames Metrum und damit auch in dieses mühelose Singen kommen, was eben im Idealfall sich einstellt, wenn wir als Gruppe singen. Und ich möchte in dieser Folge so ein exemplarisch eine Art sequentiellen Aufbau an metrisch-rhythmischen Aktivitäten vorstellen. In der Realität haben wir natürlich immer ein Spektrum an Kompetenzen in unserer Gruppe. Das heißt, nicht alle sind auf demselben Stand. Deshalb lohnt es sich immer, eine Mischung aus diesen Aktivitäten anzubieten. Und wie auch in anderen Bereichen ist der Richtwert immer nicht das biologische Alter, sondern das musikalische Alter. Das heißt, ein 8-jähriges Kind kann möglicherweise weniger sicher Töne treffen und eben auch zum Beispiel weniger gut koordiniert sein auf der rhythmisch-metrischen Ebene als ein 5-jähriges Kind. Das heißt, wir orientieren uns immer daran, was können die Kinder und davon leiten wir ab, welche Aktivitäten bieten wir an. Und ich spreche im Folgenden über 8 Schritte oder 8 Bausteine hin zu einem eigenständigen, kompetenten Umgang mit rhythmisch-metrischen Inhalten. Die Grundlage von allem ist wie immer das Hören. Das heißt, wir sammeln zuallererst Hörerfahrungen in einer Vielfalt an Metren, an verschiedenen Rhythmen, an verschiedenen Tempi. Und natürlich im nächsten Schritt sammeln wir auch Musiziererfahrungen in einer Vielfalt an Metren, an verschiedenen Rhythmen, an verschiedenen Tempi. Das ist Punkt 1. Das heißt, für dich konkret könnte es heißen, schau mal, hast du eine Vielfalt an Metren in deiner Probenarbeit präsent? Geh mal durch dein Repertoire. Hast du immer ungefähr dasselbe Tempo, dieselben Taktarten oder wechselt das eben auch mal zwischen einem Zweier und einem Dreier? Idealerweise hast du noch ungerade Metren irgendwie mal mit dabei. Denn wir lernen, was etwas ist, durch das, was es nicht ist. Wir lernen durch Kontraste und wir lernen erst, die Strukturprinzipien zu verstehen, wenn wir Unterschiede wahrnehmen. Deshalb ist das was ganz Wichtiges. Punkt 2 ist, Rhythmus ist Bewegung. Das heißt, wir erwerben rhythmische Fähigkeiten über die Erfahrung vielfältiger Bewegungsmodi. Und darüber habe ich schon mal in der Folge 12, glaube ich, sehr ausführlich gesprochen. Deswegen mache ich das hier nur ganz kurz. Aber da helfen uns eben auch immer wieder diese Kategorien der Antriebslehre von Rudolf von Laban, dem Bewegungsforscher. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er gelebt und der hat versucht, Bewegung zu kategorisieren und die sind so unglaublich kraftvoll, auch für musikalisches Lernen, auch für musikalische Ausdrucksgestaltung, auch fürs Dirigieren. Es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten, diese Parameter in die musikalische Arbeit einzubinden. Und das heißt, wir versuchen immer wieder, Bewegungserfahrungen den Kindern zu ermöglichen, zur Musik oder auch ohne Musik. Und die schulen dann tatsächlich die rhythmisch-metrischen Kompetenzen. Auch noch andere Dinge, aber eben auch das. Und da gehen wir immer davon aus, dass wir versuchen, immer wieder fließende, frei fließende Bewegung anzubieten, Gewichtserfahrung zu installieren, denn Gewicht ist die Erfahrung von schwer und leicht. Das brauchen wir, um metrische Kompetenz zu entwickeln. Erfahrungen vermitteln für Raum. Das zeigt uns, welchen Raum durchschreitet ein Pulsschlag in der Zeit. Und das Letzte ist das Timing. Also in der Zeit pulsierend sich zu bewegen. Das heißt, auch hier kannst du noch einmal kurz gucken. Hast du eine Vielfalt an Metren und Rhythmen und Tempi in deinen Proben, sondern gibst du immer wieder auch Möglichkeiten, dass Kinder und Jugendliche ganz körperliche Bewegungserfahrungen sammeln können zur Musik, um in rhythmische Kompetenzen hineinzuwachsen. Der dritte Punkt ist der Aufbau eines rhythmischen Wortschatzes. Und das geschieht eigentlich über eine strukturierte Anleitung von rhythmischen Pattern, die wir immer wieder kontrastierend auch anbieten im Zweiermetrum und im Dreiermetrum. Und diese rhythmischen Inhalte werden also in Form von Patterns gelernt. Das sind so Lernchancen. Und die Idee der Arbeit mit Pattern geht zurück auf die Erkenntnisse, die wir aus dem Prozess des Sprechenlernens ja schon gewonnen haben. Denn Babys und Kleinkinder nehmen ja Laute und Wörter auf und nicht einzelne Buchstaben. Und so ist es eben auch in der Musik. Sie nehmen nicht ein Achtel und dann nochmal ein Viertel wahr, sondern sie nehmen ba-ba-ba wahr als eine musikalische Gestalt. Und das heißt, ein Pattern stellt die kleinste musikalische Sinneinheit dar und ist eben sowas wie ein musikalisches Wort. Und das versuchen wir uns zunutze zu machen, um Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, dass sie aus musikalischen Zusammenhängen musikalischen Sinn erfassen können. Und wir arbeiten damit, dass mehrere Einzelinformationen aufgrund eines gemeinsamen Ordnungsprinzips zusammengefasst werden und somit einen Lernchunk bilden, also als eine große Information gebündelt, gespeichert und abrufbar sind. Das heißt eben, Pattern sind wie so eine Art musikalische Vokabel. Und das machen wir tonal und rhythmisch getrennt, weil das von der Verarbeitung im Gehirn effizienter ist. Und wenn wir eben eine große Anzahl an musikalischen Vokabeln eines Tages abrufen können und die Fähigkeit erworben haben, über diese frei zu verfügen, dann sind wir in der Lage, Musik hörend noch tiefer zu verstehen, auch eben eigenständig zu sinnvollen musikalischen Sätzen, sage ich jetzt mal, zusammenzusetzen. Da sind wir in der Improvisation und mit anderen musikalisch zu kommunizieren und eben auch noch kompetenter in unserer musikalischen Persönlichkeit zu stehen. Wir können es so ein bisschen vergleichen wie mit unserer Muttersprache, wo wir die Fähigkeit haben, selbst Sätze zu bilden und den Inhalt von Gesagtem zu verstehen und uns mit anderen unterhalten zu können. Und was mir immer wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar machen, dass dieser Aufbau eines rhythmischen Wortschatzes und vergleichbar dann auch eines tonalen Wortschatzes immer nach dem Prinzip Whole Part Whole funktioniert. Das heißt, wir erarbeiten diesen Wortschatz nicht losgelöst von dem musikalischen Erleben und dem musikalischen Ereignis, sondern wir setzen das in einen Kontext. Das heißt, der Kontext ist zum Beispiel ein Lied in diesem Metrum und in diesem Tempo. Und das ist das Whole und das Part ist dann die Arbeit mit diesen kleinen musikalischen Bausteinen. Und wir fügen es wieder zurück in das Whole. Das heißt, das Ganze kriegt dadurch einen musikalischen Sinn und ist nicht eine Fingerübung, die wir losgelöst von dem Rest irgendwie praktizieren und die Kinder gar nicht richtig verstehen, was hat das mit dem musikalischen Gesamterleben zu tun. Und auch wichtig ist, im ersten Schritt basiert der Aufbau eines rhythmischen Wortschatzes auf dem Prinzip Vormachen, Nachmachen. Es bleibt dabei nicht stehen, aber das ist die Grundlage, dass wir überhaupt lernen, dass dieses Spiegeln von Dingen, die uns vorgemacht werden, die uns vorgelebt werden, das Abnehmen von Vorbildern und dann das Nachahmen, was wir immer präziser können und irgendwann in eine Eigenständigkeit führen. Und die Chance, wenn wir mit diesem Aufbau eines musikalischen Wortschatzes arbeiten, ist eben, dass wir einen strukturierten Aufbau anleiten können an verallgemeinerbaren Fähigkeiten, die noch tiefer die allgemeine Musikalisierung unserer Kinder und Jugendlichen unterstützen, die wir natürlich sowieso musikalisieren, dadurch, dass wir mit ihnen singen, das ist ja klar. Aber wir befähigen sie noch ein Stück weiter und noch tiefer Musik zu verstehen. Punkt 5 ist die koordinierte Bewegung zu den Mikropulsen und den Makropulsen eines vorgegebenen Tempos. Das heißt, wir singen ein Lied oder wir sprechen einen Rhythmus und die Kinder und Jugendlichen versuchen sich dazu koordiniert zu bewegen. Und dabei versuchen wir eben Bewegungen anzubieten, die nicht so isoliert sind wie das Klatschen oder nur das Schnipsen, sondern gerade bei den Jüngeren versuchen wir das immer zu verbinden mit freiem Fluss, mit pulsierenden Bewegungen. Und das Ziel dieser Kompetenz ist, dass sie eben nicht nur die Mikropulse oder nur die Makropulse halten, sondern dass sie das auch in Schichten schaffen zu koordinieren. Das heißt, erst vielleicht als Gruppe, die eine Gruppe hält die Makropulse, die andere hält die Mikropulse und ich selber singe das Lied darüber, was ja wieder einen eigenen rhythmische Struktur hat. Und damit haben wir diese drei Schichten sichtbar und hörbar und erlebbar. Und irgendwann wollen wir, dass die Kinder dahin kommen, dass sie das innerhalb ihres eigenen Körpers darstellen können. Also ich sage zum Beispiel, in den Füßen ist der Makropuls, in den Händen ist der Mikropuls und sie singen dazu das Lied, was diesen melodischen Rhythmus eben repräsentiert. Ich finde, es macht total Spaß, diese Kompetenz zu fördern, weil man dazu ganz viele Spiele erfinden kann und ganz viel das auch mit dem Hören von Musik verbinden kann und zugleich wirklich sehr, sehr viel Effekt hat auf das musikalische Wachstum der Sängerinnen und Sänger. Man kann es auch mit Springen verbinden. Also das heißt, wir springen zu jedem Makropuls oder zu jedem zweiten Makropuls über einen Stab, über ein Seil, über ein Hindernis und dabei sprechen wir einen Rhythmus oder dabei singen wir ein Lied oder wie auch immer. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das sehr spielerisch zu lösen und es ist aber die darunterliegende Kompetenz ist eben die koordinierte Bewegung zu den Mikro-Makropulsen in Verbindung zum melodischen Rhythmus des Liedes. Punkt 6, und das ist eigentlich nicht ganz richtig, dass ich den jetzt so einfüge in so einen sequentiellen Aufbau. Das ist der Aspekt Improvisation, denn die Improvisation ist immer unsere Begleiterin oder unser Begleiter in allen musikalischen Lernprozessen und so natürlich auch im rhythmisch-metrischen Lernen. Das heißt, auch wenn wir Dinge über Vormachen, Nachmachen lernen, sind wir auch immer im Explorieren und im Experimentieren mit den musikalischen Inhalten. Jetzt ist der Fokus Rhythmus, das heißt, versucht immer wieder auch in dieses Spielerische zu kommen und was anzubieten, wo so Freiräume entstehen, um mit Rhythmus und Metrum zu experimentieren. Also ich sage mal, Wir geben einen metrischen Kontext und laden die Kinder ein, dazu Rhythmen zu improvisieren. Dafür als Grundlage dient natürlich die Erfahrung, die sie bereits gemacht haben und die wir hoffentlich reich genährt haben durch Hörrepertoire, durch Musizierrepertoire, durch eben diesen rhythmischen Wortschatz. Und gleichzeitig geht es auch wirklich ums Explorieren und eben, wo wir nicht korrigieren, wo wir nicht richtig und falsch benennen, sondern einfach ins Erproben kommen und schauen, ah, wo passt das, wo passt das nicht. Und jetzt komme ich mit Punkt 7 ein bisschen mehr so in das formellere Anleiten. Es wirkt jetzt so ein bisschen schulisch vielleicht, aber wir wollen ja eigentlich doch ganz gerne, dass die Kinder irgendwann auch Noten lesen können. Und wenn wir sie dahin führen wollen, dann brauchen wir sozusagen den Transfer in das bisschen formellere Lernen. Vorausgesetzt, die Kinder sind soweit. Also sie können koordiniert Rhythmen im Zweier- und Dreier-Metrum sprechen und sich koordiniert dazu bewegen. Dann können wir weitergehen und eben zum Beispiel mit Rhythmussilben arbeiten. Ich arbeite natürlich mit den Rhythmussilben der Music Learning Theory. Man kann auch andere Rhythmussilben nutzen. Der Vorteil von diesen ist, wobei ich glaube, es gibt auch weitere Rhythmen, die nach diesem Prinzip fungieren. Ich finde das Prinzip sozusagen das, was mich überzeugt. Und zwar geht es darum, dass das benannt wird, wie es sich anfühlt und nicht, wie es sich liest. Denn ein Kind, was quasi aus der Erfahrung des Musizierens kommt, hört ba 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 ba, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang und fühlt darunter die Pulsschläge idealerweise, wo die sind. Ba, 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 ba sind die Makropulse und die Mikro sind ba, 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 ba. Und dann ist einem Kind natürlich völlig egal, wenn es noch gar nicht Noten lesen kann, ob das jetzt 2/8 und 1/4 sind oder 2/4 und 1/2, sondern es geht davon aus, wie fühlt es sich an und welche körperliche Erfahrung habe ich mit diesem Rhythmus. Und das übertragen wir dann zuerst in die Rhythmussprache, bevor wir den Transfer zum Notenlesen schaffen. Sonst müssen wir zuerst zum Notenlesen führen, um zu sagen, Ta ist immer 1/4 und Ti, Ti ist 1/8. Aber ein Kind, im quasi was aus dem Hören und Erfahren kommt, hat ja noch keine Vorstellung von der Notation. Und deswegen finde ich den Transfer über die Rhythmussilbe dann erst hin zum Notenlesen für mich sehr viel überzeugender. Und deswegen arbeite ich mit diesen relativen Rhythmussilben. Das heißt, in der Rhythmussprache von Gordon wäre das dann du, de, du, du, de, du. Und das bedeutet, der Makropuls ist immer das du, 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 du. Und der Mikropuls ist das, was dazwischen ist, ist du, de, du, de, du, de, du, de. Also notiert ist es derselbe Notenwert und in der Rhythmussprache hat es eine andere Silbe. Man braucht ein bisschen, um das zu knacken für sich und zu sagen, okay, das macht Sinn. Für mich macht es inzwischen super, super viel Sinn. Aber du kannst mal gucken, ob das für dich irgendwie einleuchtend ist. Was auch immer du für Rhythmussilben wählst, das Prinzip ist, wir verknüpfen bereits bekannte Pattern mit einer Rhythmussilbe. Warum? Weil das ermöglicht ein tieferes Verständnis von rhythmisch-metrischen Strukturen und unterstützt damit auch die Fähigkeit, selbstständig Rückschlüsse ziehen zu können, wenn wir unbekannten musikalischen Phänomenen begegnen. Und dabei geht es eben darum, dass wir nicht stehen bleiben in der FJ-Methode vormachen, nachmachen, sondern einen Schritt weiterführen in das eigenständige musikalische Denken und Handeln. Und in das Verbalisieren von metrischen Ereignissen gehört eben genauso rein, deswegen packe ich es mit unter denselben Punkt, das Benennen des Metrums. Also, dass wir davor nur Erfahrungen sammeln, ohne es zu benennen. Wir sagen nicht, das ist Zweier-Metrum, das ist Dreier-Metrum. Aber an diesem Punkt, wenn wir da sind, die Kinder sind gut koordiniert, die können Rhythmen super sicher vor- und nachsprechen, können schon ein bisschen improvisieren in bestimmten metrischen Strukturen, dann können wir jetzt auch benennen, was sie davor nur intuitiv erfahren haben und sagen, das ist Zweiermetrum, das ist Dreiermetrum. Und da kann man auch das spielerisch lösen mit Rätseln, mit verschiedenen Bewegungsmustern, die man darunter legt und sie darüber das wieder erkennen lässt auf so einer körperlichen Ebene. Thank you. Und Punkt 8 ist dann, dass wir hinführen wollen zum Lesen von Rhythmen. Und das lässt sich eben sehr organisch anleiten, wenn wir durch diese Abfolge gegangen sind, vom Hören zum Nachsprechen, mit der Improvisation gearbeitet haben und dann mit den Rhythmussilben weitergearbeitet haben und die Metren verankert haben, dass sie wirklich spüren und wissen, in welchem Metrum bewege ich mich gerade, dann ist das ein Schritt, der sich wie aus sich selbst heraus ergibt, die Rhythmen auch zu lesen. Und dafür können wir eben diese bereits bekannten Pattern an die Tafel schreiben und einfach, sagen wir es mal, vorsprechen, nachsprechen, schaut mal, so sieht es dann aus. Und dann mit kleinen Rätseln arbeiten. Ich spreche eins, welches habt ihr gehört? Jemand darf eins aussuchen, die anderen müssen raten, welches hat er gesprochen. Und die Übereinanderschichten und dann mehrstimmig Rhythmen ablesen, selber welche aufschreiben und so weiter und so fort. Also das ist dann eigentlich ein ganz leichter Schritt. Und da versuche ich natürlich auch immer wieder, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dass ich das ein bisschen rückverbinde mit der Literatur, die wir gerade erarbeiten. Also natürlich, wenn ich eben gerade, sagen wir mal, alte Musik mache und da ist der Grundpuls eben eine ganze Note, dann kann ich dieses Notenlesespiel natürlich auch super nutzen, um dieses relative Lesen von Rhythmen zu verankern und mit den Kindern zu erarbeiten, ohne lange zu theoretisieren. Ich schreibe es einfach hin, ich sage, so sieht unser Grundpuls heute aus und dann lesen wir das eben mit dem Grundpuls ganze Note, dieselben Rhythmen, die wir früher vielleicht schon gelesen haben mit dem Grundpuls Viertelnote. Und früher habe ich gedacht, dann gibt es ganz viele Nachfragen, ganz viel Verwirrung, aber aus meiner Erfahrung jetzt gibt es das überhaupt nicht. Die Kinder verstehen das super intuitiv und schnell, erfassen das und können es dann sehr gut übertragen auf die Literatur, die wir gerade erarbeiten. Und wenn ich eben gerade den Schwerpunkt rhythmisches Lernen habe, dann lasse ich die auch mal, wenn wir gerade ein neues Stück lernen, die mal nur den Rhythmus an einer bestimmten Stelle auf Rhythmussilben sprechen, damit sie merken, warum das Ganze überhaupt Sinn macht, das zu tun, weil sie dadurch mit dem Notentext viel besser und viel schneller klarkommen. Was genau kannst du jetzt also tun, um die rhythmisch-metrischen Kompetenzen deiner Sängerinnen und Sänger zu stärken? Ich würde sagen, mach einmal so eine Bestandsaufnahme, wo stehen gerade deine Sängerinnen und Sänger, mit denen du zusammenarbeitest, indem du einfach durch kleine Spiele einfach mal so checkst, wer kann schon sicher Rhythmen nachsprechen, Rhythmen memorieren in verschiedenen Metren. Wie können die sich koordiniert bewegen zu verschiedenen Metren und verschiedenen Metrumsschichten? Und dann überlegst du, aus welchem Regal du die Zutaten für deine Stunden zusammenstellst. Hast du noch viele, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben? Dann brauchst du noch mehr einfach hören von einer Vielfalt an Metren, sich bewegen zu einer Vielfalt an Metren nach den Parametern Fluss, Gewicht, Raum, Zeit. Und wenn sie schon total koordiniert sind und ganz sicher sind in dem Nachsprechen und sich bewegen zu verschiedenen Metren und Rhythmen, dann kannst du einfach sofort weiterführen Richtung Benennen von Metrum, Belegen mit Rhythmussilben und hinführen zum Lesen. Einfach nur, weil es so oft passiert, dass es missverstanden wird, sage ich es einfach nochmal. Sich nicht wundern, wenn es mit dem Notenlesen nicht klappt, wenn die Stufen darunter noch nicht etabliert sind. Dann wird es nicht funktionieren. Deswegen müssen wir immer wieder gucken, wo steigen wir sequenziell ein. Also ich fasse noch einmal zusammen. In dieser Folge ging es ja, wie wir metrisch-rhythmische Kompetenzen sequenziell aufbauen können. Und dabei ging es um die 8 Punkte. Das erste ist das Sammeln von Hörerfahrungen und von Musiziererfahrungen in einer Vielfalt an Metren und Tempi. Das zweite ist, Rhythmus ist Bewegung. Das heißt, rhythmisches und metrisches Lernen findet über Bewegungserfahrungen statt. Punkt 3 ist der Aufbau eines rhythmischen Wortschatzes. was wir etablieren, über Vormachen, Nachmachen, auch immer kontrastierendes Lernen beachten und wir betten das ein in das Prinzip Whole Part Whole. Der nächste Punkt ist, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen dahin führen, dass sie sich koordiniert bewegen können zu Mikropulsen und zu Makropulsen eines vorgegebenen Liedes oder eines vorgegebenen musikalischen Ereignisses und den melodischen Rhythmus darüber darstellen können. Die Improvisation war ein Aspekt, der uns durch alle Bereiche hindurch begleitet, aber eben auch an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist, wenn Sie schon ein Repertoire an eigenen rhythmischen Vokabeln quasi haben, dass wir Sie auch immer wieder in die Improvisation und in die Exploration locken. Im nächsten Schritt belegen wir bereits bekannte Pattern mit Rhythmussilben und benennen das Metrum. Das heißt, sind wir im Zweiermetrum oder sind wir im Dreiermetrum oder sind wir im ungeraden Metrum, sind wir im Fünfermetrum und so weiter. Und als letzten Schritt führen wir hin zum Lesen von Rhythmen nach demselben Prinzip. Wir chunken die Inhalte und dann fügen wir sie zurück in den großen musikalischen Kontext, dass wir wieder, immer wieder das Prinzip Whole Part Whole im Kopf behalten. So, und ich merke immer wieder, wenn ich so ein Thema mir vornehme wie das heutige, dass es gar nicht so einfach ist, diese Inhalte in so einem Audio gut darzustellen und zu vermitteln. Ich hoffe, du konntest irgendwie etwas für dich mitnehmen und dir vielleicht das eine oder andere für deine praktische Arbeit ableiten. Ja, und auch weil ich immer merke, dass eben das eine ist, Dinge zu hören oder zu wissen und das andere ist, sie dann wirklich in der eigenen Arbeit umzusetzen. Und weil dann eigentlich erst so die richtig vielen, wie geht es jetzt genau, Fragen aufkommen, habe ich mein 1:1 Mentoring nochmal ein bisschen neu ausgerichtet. Ich habe bisher dieses 1:1 Mentoring angeboten für Menschen, die schon fortgeschritten sind in dem MLT und viele Grundlagen haben und die das praktisch in ihre Arbeit einwenden wollten. Und ich habe es jetzt nochmal ein bisschen breiter ausgeschrieben. Mein 1:1 Mentoring ist meine dreimonatige persönliche Begleitung, die ich Menschen anbiete, die Kinder- und Jugendchöre leiten und die für sich Dinge verändern wollen. Also ein Thema ist, kann einfach sein, dass es eben darum geht, strukturiert musikalische Entwicklung anzuleiten und zu fördern mit genau den Kompetenzen, die dir halt einfach wichtig sind für deine eigene musikalische Arbeit. Und wenn du denkst, dass das für dich interessant ist, kannst du einen Infocall einfach unverbindlich mal buchen. Da gucken wir 20 Minuten einmal auf deine Situation und du kannst irgendwie gucken, ob das für dich das Richtige ist. Den Link zu allen Infos findest du in den Shownotes. Du kannst mir auch einfach eine Direktnachricht schicken über Instagram oder mir eine Mail schreiben, welcher Weg für dich am einfachsten ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Wünsche dir erstmal ganz viel Spaß beim Ausprobieren mit rhythmisch-metrischen Kompetenzen, Schulen deiner Sängerinnen und Sänger. Und ich weiß jetzt, dass der erste Expertencall im Juli stattfinden wird. Der Expertencall ist die Idee, dass du deine Fragen mitbringen kannst. Du kannst sie vorab per Mail stellen, du kannst sie direkt live in dem Call stellen. Und wir können ganz direkt auf deine Situation schauen und gucken, ob es da Lösungen gibt für deine persönlichen Herausforderungen. Und es heißt Expertencall, weil da nicht nur ich sein werde, sondern auch noch andere Expertinnen und Experten aus der Kinder- und Jugendchorarbeit, die ganz viel praktische Erfahrung haben und jeder eben so seinen eigenen Schwerpunkt hat und seine eigene Expertise mitbringt. Und deswegen kannst du maximal profitieren von ganz viel gebündelten Expertenwissen. Und deswegen sei doch dabei und verpass das nicht und trag dich einfach direkt in die Infoliste ein. Den Link findest du auch in den Shownotes. Dann kriegst du alle Infos, wann der stattfindet, die Zugangsdaten und wo du deine Fragen vorab hinschicken kannst. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald, Gudrun.